Herzlich willkommen bei dem Predigtkanal der Relevant Vineyard Tribeschall. Du bist hier genau richtig, denn hier ist der Ort, an dem du erfährst, was uns auf dem Herzen ist. Und als erste Predigtreihe für das Jahr 2023 haben wir die Relevant Steps, Schritte, die uns als Gemeinde wichtig sind. Zum einen sind sie dir eine Hilfe, Gott besser kennenzulernen. Zum anderen aber auch eine Möglichkeit, uns als Gemeinde besser kennenzulernen. Da geht es zum einen darum, eben Gott kennenzulernen. Zum zweiten darum, Heimat zu finden. Zum dritten darum, Freiheit zu erleben. Und zum vierten darum, einen Unterschied zu machen. Denn wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Schön, dass du einschaltest und dir diese Predigt anhörst. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche doch gerne unsere Webseite oder komm am besten einfach in unseren Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich zu sehen und mit dir zu feiern. Und nun genug gesagt, sei gesegnet und bis bald.
Ich darf heute mit euch über das Thema Gott kennen sprechen. Und in der Vorbereitung, als ich so drüber nachgedacht habe, da sind mir zwei Optionen in den Weg gekommen, also auf den Weg in mein Herz. Dinge, über die ich sprechen könnte. Zum einen war der Gedanke, darüber zu sprechen, auf welche Arten und Weisen man Gott innerhalb von Gemeinde kennenlernen kann. Das war so das eine, also ja, darauf einzugehen. Und der zweite Punkt, die zweite Option war dann, darüber zu sprechen, wie Gott eigentlich ist. Also Gott zu beschreiben und wirklich einen Raum zu geben, Gott kennenzulernen. Weil das ist ja eigentlich das Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe mich letztendlich für die zweite Option entschieden, ja. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass das dran ist, dass wir uns ein bisschen anschauen, wie Gott ist und dass wir da auch auf einen bestimmten Punkt eingehen, wo ich glaube, das ist ein Punkt, der viele Christen auch blockiert. Ja, der viele Christen blockiert. Und ganz kurz zusammengefasst, wenn es um diese verschiedenen Möglichkeiten geht, wie wir Gott kennenlernen können, ist natürlich innerhalb der Gemeinde, ist die Anbetung, ist eine Art und Weise, wie wir Gott kennenlernen können, so wie wir das gerade gemacht haben. Wir können Gott erleben in der Anbetung, wir schauen auf ihn, wir geben uns ihm hin, wir machen ihn groß und wir spüren ihn möglicherweise. So können wir Gott kennenlernen. Wir können Gott kennenlernen im Gebet, in der Fürbitte für andere. Wir können Gott kennenlernen in der Gemeinschaft, in der Kleingruppe, wenn wir aneinander wachsen, miteinander wachsen. Wir können Gott kennenlernen im Dienen. Also das sind überall Aspekte und Facetten von Gott, die wir erleben können. Aber wo wir Gott auch erkennen können, und ich glaube, dass das was ganz Essentielles ist, das ist in der Verkündigung, das ist im Wort. Ja? Denn wir Menschen, wir denken ja in Worten. Ja? Also ich denke, die meisten von uns, wir denken in Worten. Wir beschreiben auch Dinge. Wir beschreiben Personen, wir beschreiben Situationen durch Worte. Und auch Gott selbst lässt sich beschreiben durch Worte. Ja, und er tut das in seinem Wort. Also er hat sich in der Bibel offenbart und durch die Bibel und durch sein Wort können wir Gott eben besser kennenlernen. Deshalb glaube ich, das ist was ganz Essentielles, was Fundamentales sozusagen, dieser Weg, Gott durch sein Wort kennenzulernen. Ja, ihn durch die Bibel kennenzulernen, da er sich da eben offenbart hat. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir wissen, ohne den Heiligen Geist kann das einfach trocken sein. Das Wort kann auch zerstörerisch sein und einfach Fluch sozusagen hervorbringen. Aber mit dem Heiligen Geist können wir Gott eben erkennen durch das Wort. Und da möchte ich mit euch jetzt ein Stück weit auf den Weg machen. Und ich habe eine Frage an euch, ist eigentlich eine rhetorische Frage, also braucht ihr es nicht zu antworten, aber... Wer hat schon mal den Satz gehört oder den Satz gesagt, Gott ist in Kontrolle? Gott ist in Kontrolle. Ja, okay. Du bekennst dich schuldig, ja. Gott ist in Kontrolle. Ich selber, ich denke, habe den Satz noch nie gesagt. Vielleicht in einer ähnlichen Form, ja, aber es ist ein Satz, der mir doch relativ häufig begegnet. Und ich arbeite in einer Missionsgesellschaft. ist eine Missionsgesellschaft mit Missionaren, mit verschiedensten Glaubenshintergründen, ja, so ein buntes Allerlei von Personen. Da sind Leute dabei, die kommen aus der Landeskirche, Brüdergemeinden, ich weiß nicht, ob Mennoniten dabei sind, FEG und Gospel Tribe und was alles so gibt, ja. Charismatische Gemeinden, Pfingstgemeinden, also ist wirklich alles dabei. Und so im Umgang mit den Missionaren begegnet mir dieser Satz doch auch immer wieder. Ja? Gott ist in Kontrolle, bei Gebeten oder im Austausch. Es ist ein Satz, der mich begleitet und ich weiß, dass nicht jeder, der das sagt, meint damit auch das Gleiche. Ja? Oder nicht jeder, der das sagt, meint damit überhaupt irgendwas. Ja? Es gibt ja manche so christliche Floskeln wie Halleluja oder Preist den Herrn oder Gott ist gut. Ja? Und von daher kommt es bestimmt auch vor, dass eben Christen das einfach sagen, so vor sich hin sagen. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Ja. Aber es gibt auch Menschen, es gibt auch Christen, die damit wirklich was verbinden. Ja, die dann ein gewisses theologisches Verständnis haben, ein gewisses Bild von Gott und die aus diesem Verständnis heraus eben diesen Satz sagen. Und jetzt muss ich was trinken. Und was aber oft hinter diesem Satz steckt, wenn Christen ihn sagen, ist ein Verständnis, dass egal was passiert, sei es Leid, sei es Freude, sei es Gutes oder Schlechtes, sei es Krankheit oder Gesundheit, sei es Armut oder Wohlstand sozusagen, was auch immer passiert, dass Gott irgendwie in diesen Dingen seine Hand drüber hat oder dass er irgendwie involviert ist und dass er die Kontrolle hat. Ich sage nicht, dass jeder das glaubt, aber das ist oft, was dahinter steht. Dieser Glaube, ja, Gott ist doch irgendwie in Kontrolle. Ja, mir sind schlimme Dinge passiert, aber Gott ist irgendwie in Kontrolle. Er hält die Fäden irgendwie in seiner Hand. Ja, und das wird eben angewandt auf Positives, auf Gutes, aber auch auf Negatives. Ja, dass Gott eben alle Dinge hält. Und wenn man das so hört, ich muss sagen, es klingt für mich, es hat was Frommes. Ja, also es klingt irgendwie geistlich, es klingt irgendwie gut, es klingt irgendwie demütig. Eben diese Aussage, ja, Gott ist in Kontrolle, weil es zeigt mir irgendwie, okay, ich bin es jetzt nicht, Gott ist in Kontrolle, Gott ist der Große, er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende. Und ja, was auch immer passiert, Gott, du weißt es besser. Ja, also muss ich sagen, ich finde, es hat was Frommes. Ja, dieser Satz, es hat was irgendwie geistlich Klingendes. Und ich weiß auch, dass diese Aussage, Gott ist in Kontrolle, gerade wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ja, wenn wir leiden, wenn wir Dinge erleben, die uns nicht gefallen, dann kann dieser Satz, kann auch einen gewissen Trost spenden. Ja. Nehmen wir an, ich bin krank oder irgendwas passiert mir und ich bete zu Gott. Und es scheint so, als passiert nichts, ja, als hört mich Gott nicht. Und dann kann natürlich so eine Aussage, hey, mach dir keine Sorgen, Gott ist in Kontrolle. Das kann gewissen Frieden geben, das kann einem helfen, das kann einen ermutigen. Ja, weil oftmals, wenn so plötzlich irgendwas passiert, es fühlt sich ja wie so ein Kontrollverlust an. So, oh, was passiert hier und Gott, wo bist du und warum machst du nichts? Und dann eben so zu hören, Gott ist in Kontrolle, das kann gewissen Frieden geben. Und es ist so, dass dieser Satz kann für Christen ermutigend sein. Ja. Nur, was ich festgestellt habe, so in Gesprächen mit denen, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, ist, dass dieses Bild von einem Gott, der letztendlich überall involviert ist, ja, in gute Dinge, in schlechte Dinge, dass dieses Bild von Gott viele Menschen eher abschreckt, ja, und sie auch daran hindert, sich auf Gott einzulassen. Ja. Und ich kann euch, also ich bin wirklich vielen Menschen begegnet, die gesagt haben, also wenn es wirklich in irgendeiner Form Gottes Plan war, dass meine Tochter, die zum Beispiel, also nehmen wir an, da ist eine Tochter, ist frühzeitig gestorben, und Christen sagen dann, ja, Gott wollte sie bei sich haben, er hat sie bei sich gebraucht, und Gott ist in Kontrolle, ja, Gott hat da irgendwie, hat sich darin verherrlicht oder in deinem Leid. Und viele sagen, wenn das der Gott ist, an den ihr glaubt, das sagen viele, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ja? Dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Aber wie kann es dann sein, dass wir als Christen, ja, die wir sozusagen drinnen sind, also ich nenne es jetzt mal so, das als einen Segen auffassen, diese Aussage, ja, wir sagen, dass Gott ist in Kontrolle, und wir finden darin Ermutigung, aber andere, die Jesus nicht kennen, wirklich abgeschreckt sind, ja, durch so eine Aussage oder so eine Beschreibung von Gott. Und ich denke, dass es auch damit zu tun hat, dass wir als Christen oftmals Dinge nicht, wie soll man sagen, nicht weiterdenken oder nicht zu Ende denken. Ja. Denn wenn Gott wirklich alles unter Kontrolle hat, dann bedeutet das ja auch, dass alle schlimmen Dinge, also man kann sich ja die schlimmsten Dinge ausmalen, oder man erlebt ja auch also Dinge oder man hört von Dingen, also sei es jetzt Missbrauch, ja, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch, Mord, Lüge, Betrug, Ehebruch, all diese Dinge, dann heißt es ja, wenn man das weiterdenkt, so dieses Gott ist in Kontrolle, dass Gott ja irgendwie in diesen Dingen mit involviert ist, dass er da irgendwie seine Hand drüber hält. Und ich weiß, ich beschreibe das jetzt auf eine Art und Weise, wo viele sagen wieder, nee, also das glaube ich nicht. Ja? Aber hast du schon mal diesen Satz gehört oder diesen Satz vielleicht auch selber gesagt, es passiert nichts, was Gott nicht vorher genehmigt hat, sozusagen. Ja? Oder es passiert nichts, was Gott nicht zugelassen hat. Ja? Und das ist nämlich ein Satz, den man oft hört. Die Dinge, die passieren, nichts passiert, was Gott nicht vorher zugelassen hat. Oder manche sagen auch, ja, die Dinge müssen vorher über Gottes Schreibtisch sozusagen. Also was auch immer passiert an schlimmen Dingen, Gott muss quasi seine Genehmigung geben. Er muss seinen Stempel draufsetzen, er muss es abnicken oder Daumen hoch oder wie auch immer man sich das vorstellt. Ja. Und das ist eigentlich, wenn man das weiterdenkt oder zu Ende denkt. Ja, dass Gott wirklich in Kontrolle ist, dass er alles kontrolliert, dass er überall involviert ist, dass er einen Plan hat mit den guten und mit den schlechten Sachen. Ich möchte ja niemandem auf die Füße treten, gell? Also ist schon passiert. Dann sag mal alle zusammen: Christoph, du bist wunderbar. Das könnte helfen, so Dinge abzubauen oder hier zu. Ja, also wenn diese Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, wenn die deinem Gottesbild entsprechen, dann, ich mache dir da keinen Vorwurf. Also das soll jetzt nicht so, oh, wie kannst du nur, weil es ist ja tatsächlich so, dass so dieses Gottesbild, also das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass das ja wirklich präsent ist im Leib Christi. Ja? Also da wird von verschiedensten Stellen wird Gott so präsentiert, ja, dass er irgendwie, er ist in allem involviert, er hat die Kontrolle, ja, Gott hat die Kontrolle. Und ich möchte jetzt in ein Buch einsteigen, der Bibel. Das ist ein Buch, das ganz bekannt ist aus dem Alten Testament. Moslems lesen dieses Buch, von verschiedenen Religionen wird davon gesprochen, und die Literaturkritiker finden das Buch ganz toll wegen der Sprache, der dichterischen Sprache und so weiter. Und es ist das Buch Hiob. Und die Zeit ist natürlich begrenzt, also vergebt mir oder wie auch immer, wenn ich jetzt nicht auf alles eingehen kann oder ihr denkt, oh, das ist jetzt aber, da hat er aber wichtige Dinge rausgelassen. Aber es ist einfach aufgrund der Zeit, ich versuche das einfach kurz zusammenzufassen, und dann möchte ich da eben auf diesen Punkt eingehen, Gott ist in Kontrolle. Ja. Also im Buch Hiob, da geht es um den Hiob, Also ein relativ wohlhabenden Mann, relativ wohlhabende Person, der eigentlich ein gutes Leben hat. Ja, der ist verheiratet, hat Kinder, hat Wohlstand, also dem geht's richtig gut, ganz viele Kühe und Ochsen oder ja, was man halt so hatte. Ja. In der damaligen Zeit, was einen eben als reich oder als wohlhabend ausgezeichnet hat. Und dieser Hiob, dem geht's richtig gut. Und man weiß jetzt nicht genau, wann er gelebt hat. Man sagt so zur Zeit der Patriarchen, was auch immer das bedeutet. Also, wo man ihn genau einordnen kann bei Abraham oder sonst wo. Aber auf jeden Fall, also davon gehe ich aus, er war nicht in diesem Bündnis, das das jüdische Volk hatte mit Gott. Also er war einfach jemand, der gelebt hat, ja, mit seiner Familie und der Gottes Aufmerksamkeit erregt hat. Eben dadurch, dass er versucht hat, nach seinem Gewissen zu leben. Ja, der eben versucht hat, Sünde zu vermeiden, Gott auf eine gewisse Weise zu gefallen. Er hat Opfer gebracht und so weiter. Und er ist dadurch Gott aufgefallen. Ja, er ist ein Mensch, der ist Gott aufgefallen durch seinen Wandel, durch die Art und Weise, wie er gelebt hat. Und dieser Hiob, er leidet dann quasi mehrere Dinge. Ja, er verliert dann letztendlich seine Kinder. Er verliert seinen Besitz, er verliert auch seine Gesundheit. Und das alles deshalb, weil der Satan, also der Teufel, der Widersacher Gottes, weil der ihn vor Gott schlecht macht. Ja. Der Teufel kommt vor Gott und er wirft Hiob quasi vor, dass Hiob Gott nur dient oder dass Hiob nur deshalb Sünde meidet und all diese Dinge wegen materiellen Dingen oder einfach aus Eigennutz heraus, weil es ihm um ihn selber geht und nicht um Gott. Ja, und er bringt diese Anklage quasi vor Gott. Er klagt Hiob an und Gott gibt dem Teufel wiederum Raum, Zerstörung hineinzubringen. Ja, der Satan sagt, okay, wenn in irgendeiner Form, wenn ihm Dinge weggenommen werden, dann schau bloß Gott, dann wird er dich verfluchen. Ja, oder er wird sich von dir abwenden, so in meinen Worten. Und Gott gibt ihm dann tatsächlich auch den Raum, er erlaubt es ihm, er lässt es zu, dass der Teufel ihn eben zerstört, ja, über verschiedene Zeiträume hinweg. Und dann lesen wir eben weiter, dann entstehen dann so Gespräche, kann man sagen, zwischen Hiob und drei Freunden von ihm, und also in Anführungsstrichen Freunde, die dann so also kurz gesagt eben die Auffassung haben, dass die Dinge, die hier auch passiert sind, nur jemandem passieren können, der wirklich ungerecht ist, ja, der mit Gott eigentlich nichts zu tun hat. Also sie gehen davon aus, Hiob, da irgendwo stinkt's bei dir, ja, also da irgendwas stimmt da nicht, und das werfen sie ihm vor. Hiob wiederum beteuert seine Unschuld, er sagt nein, und das geht dann eben über mehrere Kapitel, bis Gott sich letztendlich einschaltet, der dann die Freunde kritisiert, der auch Hiob kritisiert, ja, dann gibt's einen Austausch zwischen Hiob und Gott, der dann aber doch Hiob eben hervorhebt. Also Gott tut Hiob hervorheben als den Besseren oder von seiner Auffassung her unter diesen Vieren, also diese drei Freunde und Hiob. Also das ist so zusammengefasst, worum es in dem Buch Hiob geht. Man könnte noch ganz viel dazu sagen, also weil da wirklich viel drinsteckt. Ich ermutige auch jedes Mal zu lesen oder nochmal zu lesen, das Buch Hiob. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, dass viele Christen vergleichen sich mit Hiob. Die wissen in irgendeiner Form von Hiob, vielleicht haben sie nie das Buch Hiob gelesen, aber sie haben Informationen über dieses Buch oder sie kennen diese Sätze wie Gott ist in Kontrolle, Gott muss alles vorbestätigen oder genehmigen. Und viele Christen vergleichen sich da mit Hiob oder sagen dann, ja, Hiob war ja genauso gerecht wie wir. Ja? Er war ja quasi wie so ein Christ. Also er war ja auch genauso gerecht wie wir. Oder er hat gebetet, aber er ist trotzdem krank geworden. Oder Gott hat ihn nicht geheilt. Was dann wiederum bedeutet für viele, ja, auch wir können uns dann nicht sicher sein, ob Gott uns wirklich helfen möchte, ob er unsere Gebete erhört oder ob da nicht im Hintergrund irgendwas ist. Ja, irgendwie so ein Austausch zwischen dem Teufel und Gott und wir dann möglicherweise keine Gebetserhörung erleben oder Gott uns einfach nicht wohlgesonnen ist. Ja, das sind dann Gedanken, die so durch die Köpfe gehen können. Gewisse Unsicherheiten, ja, wo man sich immer bezieht sich auf diesen Hiob und sagt, ja, aber er hat's ja auch erlebt, dieser Hiob. Und wer bin denn schon ich, ja, im Vergleich zu Hiob? Ja, wo ja Gott selber hat ja von Hiob gesprochen, wie untadelig und rechtschaffen und wie gut eben dieser Hiob ist. Und da muss ich sagen, wenn das Buch Hiob das einzige Buch der Bibel wäre, das uns überliefert ist, ja, überliefert wäre, ja, dann würde ich sagen, okay, dann wäre das naheliegend, so von Gott zu denken, zu glauben, ja, dass Gott sich eben immer so verhält oder dass er auf eine gewisse Weise unberechenbar ist und dass es einfach viele Dinge gibt, die wir gar nicht sehen können, von denen wir gar nicht wissen und dass wir demnach auch nicht wissen, okay, erhört er jetzt meine Gebete, macht er was, hilft er mir nicht, liebt er mich, liebt er mich nicht, so Gänseblümchen-Theologie. Aber es gibt eben nicht nur das Buch Hiob. Ja? Es gibt nicht nur das Buch Hiob, es gibt viele andere Bücher der Bibel. Ja, und es gibt auch das Neue Testament, wo Gott sich eben auf eine besondere, auf eine klare Weise offenbart, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel von Paulus, der Gott beschreibt als Liebe, als Agape. Ja, Liebe, und der diese Liebe beschreibt als langmütig, als geduldig, als freundlich und gütig, als jemand, der nicht aufhört zu glauben an uns, der nicht aufhört zu hoffen, zu erwarten, vom Guten auszugehen und so weiter. Ja, oder wir lesen von Johannes, der so an der Brust von Jesus gelegen ist, der eng war mit Jesus und der diesen Kontrast eben formuliert, der sagt, dass Gott Licht ist, ja, und die Finsternis beschreibt er als Lüge, als Mord, als Betrug, als alles Schlechte. Und er stellt dann diesen Kontrast her und sagt, aber Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Also all diese Dinge sind nicht in Gott. Du kannst so lange suchen, wie du willst, mit dem größten Teleskop, aber du findest, oder Mikroskop oder was auch immer, in Gott ist keine Finsternis. Oder wir lesen von Jakobus, diesem leiblichen Bruder von Jesus, der eben sagt, irrt euch nicht, liegt darin nicht falsch. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist nach eines Wechsels Schatten. Also er sagt das eindrücklich, dass wir uns da nicht irren sollen, dass gute Dinge von Gott kommen, dass das Vollkommene von Gott kommt. Und er sagt auch, hey, Gott versucht euch nicht zum Bösen. Ja, Gott versucht euch nicht zum Bösen. Ja, Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun. Er testet euch nicht zum Bösen. Er versucht euch nicht zum Bösen. Er macht es nicht. Ja, das betont er. Und jetzt sehen wir diese Beschreibungen von Gott, von Jesus, von der Natur Gottes und haben dann aber diesen Hiob. Und wie bringen wir den jetzt zusammen? Ja, wie bringen wir diesen Hiob zusammen mit dem, wie verschiedene Leute aus dem Neuen Testament ihn eben beschreiben? Oder wie erklären wir das, was Hiob passiert ist? Ja. Und um das zu verstehen, um das einordnen zu können, müssen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Müssen ein bisschen dahinter schauen, was da, ja, hinter die Kulissen. Und ich zitiere einfach mal hier aus Kapitel 1, Verse 6 und 7. Da heißt es, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Ja, also wir sehen hier, der Teufel wird als Sohn Gottes beschrieben. Also so wurden Engel an verschiedenen Stellen auch bezeichnet. Ja, auch ganz interessant hier diese Formulierung. Ja, und auf jeden Fall, er hat die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen, vor Gott zu kommen. Was ich ganz interessant finde, denn oft wird ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Teufel so beschrieben als, oh, dieser rote Teufel, knallrotes Gesicht und Hörner und Dreizack, der eigentlich schon in der Hölle ist und der da leidet und das ist quasi so seine Domäne, so sein Club ist die Hölle. Und da steht er dann und er leidet dann und alle leiden dann mit ihm. Aber hier sehen wir, dass das, und ich glaube, also es ist jetzt, geht jetzt nicht um Himmel und Hölle, ich glaube, es gibt Himmel und Hölle und so weiter. Und tatsächlich wird der Teufel das auch erleben. Aber hier sehen wir, dass er das eben noch nicht erlebt, dass er auch noch eine gewisse Autorität hat, einen gewissen Freiraum. Und eben, um eben sogar vor Gott zu kommen und mit Gott zu reden und der Gehör findet bei Gott. Gott hört ihm zu. Ja, das lesen wir hier. Und wie kann das sein? Ja, ist deshalb so, weil im Sündenfall haben Adam und Eva dem Teufel erlaubt, in die Welt zu kommen. Ja, sie haben es ihm erlaubt, Einfluss zu nehmen in der Welt, oder sie haben ihm sogar die Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, haben sie an ihn abgegeben. Ja, die Welt, die war ihnen gegeben, aber sie haben die Autorität, haben sie abgegeben. Ja, haben sie abgegeben an den Feind. Und er hat diese Autorität teilweise auch immer noch. Ja? Also die Menschen haben diese Autorität abgegeben. Und Gott hat Adam und Eva da zur Rechenschaft gezogen. Ja? Und er hat auch, also das lesen wir im ersten Buch Mose, er hat auch gewisserweise angekündigt und prophezeit, dass auch ein Punkt kommen wird, wo der Schlange sozusagen, wo dem Feind der Kopf zertreten wird, ja, wo der Feind besiegt wird. Das wurde angekündigt, es wurde prophezeit. Nur wir sehen eben, dass das noch in der Zukunft, also als damals, lag eben noch in der Zukunft. Ja. Der Feind hatte die Möglichkeit eben, vor Gott zu kommen und mit Gott zu sprechen. Ja. Und dort konnte er quasi auch dem Raum geben, was in ihm ist. Jesus beschreibt den Teufel als jemand, als der Vater der Lüge. In ihm ist keine Wahrheit, er spricht die Lüge und so weiter. Und dieser Teufel hatte eben auch Raum vor Gott und vor Gott eben zu sprechen. Ja, und er hat Hiob eben negativ dargestellt. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Hiob war doch gerecht. Ja, war doch eine gerechte Person. Das hat Gott doch selber gesagt. Ja. Aber wenn wir uns das genau anschauen, da sehen wir, er war gerecht im Vergleich zu anderen. Gott hat es eben hervorgehoben, dass er rechtschaffener war als die anderen um ihn herum. Und da war auch eine Betonung auf den Werken, ja, auf dem, was Hiob getan hat. Gott hat diese Werke getan, Gott hat die Werke gesehen, die Hiob getan hat, oder die Dinge, die er nicht getan hat, auch im Vergleich zu anderen. Und Gott hat es gefallen, weil Hiob hat sich von Sünde distanziert. Er hat versucht, heilig zu leben. Ja. Aber wir wissen auch, dass es gibt keinen Gerechten sozusagen. Niemand kann vor Gott bestehen. Ja, jeder ist durchdrungen von Sünde auf eine gewisse Art und Weise. Wir alle brauchen Erlösung, wir alle brauchen Errettung. Auch Hiob hat diese Errettung gebraucht, diese Erlösung. Also er stand nicht darüber. Ja, er war nicht der Messias sozusagen. Hiob hat ein gerechtes Leben gelebt auf gewisse Weise, aber auch er hat Vergebung gebraucht, er hat Erlösung gebraucht, er hat Errettung gebraucht. Und hier kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ja. Hiob hat in einer Welt gelebt, in der der Feind das Sagen hatte. Ja, der Feind hatte das Sagen und Hiob hatte auch keinen Bund mit Gott. Da war nichts, da war kein Vertrag sozusagen, kein Bund, da war nichts, worauf Hiob sich stützen konnte. Er war einfach jemand, der aus seinem Gewissen heraus gehandelt hat, der versucht hat, die Sünde zu vermeiden, aber er hatte keine Verheißungen, er hatte keinen Bund, er hatte das alles. Er hatte all diese Dinge eben nicht. Ja. Und wir, die wir Jesus kennengelernt haben, die wir vielleicht auch versucht haben, Gott zu gefallen durch unsere Werke, gerade wir wissen ja, dass wir Gott nicht durch unsere Werke alleine gefallen können oder wir können uns nicht rechtfertigen durch unsere Werke alleine. Ja. Wir brauchen einen Mittler, wir brauchen Jesus, wir brauchen einen Erlöser und das Gleiche galt auch für Hiob. Hiob hat auch einen Erlöser gebraucht und letztendlich hat er ja auch eine Offenbarung davon bekommen, mein Erlöser lebt und so weiter. Also er ist auch durch einen Prozess gegangen, aber Hiob hat einen Erlöser gebraucht, genauso wie wir. Ja. Und diese Erkenntnis hat Hiob gefehlt. Ja. Und das heißt auch, dass er zum Beispiel in Furcht gelebt hat. Ja. Und Furcht ist ja so das Gegenteil von Vertrauen. Und auch im Alten Testament war es, sehen wir an verschiedenen Stellen, dass der Gerechte aus Glauben lebt. Da sehen wir die Wichtigkeit davon, im Glauben zu leben, im Vertrauen zu leben. Und Hiob hatte da Schwierigkeiten. Hiob war voller Angst. Er hat vorsorglich Opfer gebracht für seine Knechte und so weiter, weil er Angst hatte, dass sie möglicherweise irgendwas Schlimmes machen. Ja. Und das heißt auch hier, in Hiob 3, Vers 25, denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Das sagt Hiob von sich selber. Und Gott hat ihm auch zugestimmt in verschiedenen Dingen, die er gesagt hat. Ja. Also er hat in Furcht gelebt, er hat in Angst gelebt. Und was ich auch besonders finde, ohne den Teufel wäre hier auch gar nichts passiert. Ja? Denn der Teufel ist ja derjenige, der negativ, der diese Dinge reingebracht hat. Ja? Gott war stolz auf Hiob, wie so ein Vater, könnte man sagen. Ja? Und Hiob hat und der Teufel hat dieses Negative reingesät, diese Saat hineingebracht. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja? Also wie können wir uns da einordnen sozusagen? Sieht Gott uns jetzt genauso wie Hiob? Ja? Und hat der Teufel immer noch diesen Raum? Und ich sage nein, denn das Kreuz hat wirklich alles verändert. Das Kreuz von Jesus Christus, das was Jesus getan hat, das hat alles verändert. Ja? Das was Jesus getan hat, hat alles verändert. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ein ganz anderes Fundament wie Hiob. Dann hast du ein Fundament. Ja, Hiob hatte dieses Fundament. Hiob hatte diesen Bund. Aber du hast diesen Bund durch Jesus Christus. Du bist der Bürge von diesem Bund, der in Ewigkeit bleibt und zu dem Gott sich gestellt hat und auch immer stellen wird, weil er nicht untreu sein kann. Gott ist immer treu und er kann sich selbst nicht verleugnen und er kann nicht lügen und er steht einfach dazu. Und er hat dir Verheißungen gegeben in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Und das sind Verheißungen, die Hiob eben nicht hatte. Ja, also wir leben in einer anderen Zeit, in einem anderen Bund. Und ich möchte hier noch aus der Offenbarung vorlesen und ich komme dann auch allmählich dann zum Ende. Aber gut, Lobpreisteam muss noch nicht nach vorne kommen, kann nach vorne kommen, so wie ihr das möchtet. Offenbarung 12, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Ja, Hiob, ja, der Teufel vor Gott, der Hiob verklagt hat. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und hier lesen wir, dass das, was dem Teufel bei Hiob möglich war, ist mit Jesus nicht mehr möglich. Ja? Gott hört da nicht mehr hin. Ja? Die Stimme des Teufels hat bei Gott kein Gehör mehr. Es ist das Blut von Jesus, das in den Ohren Gottes klingt. Das, was Jesus getan hat. Das Blut und der Leib und das Opfer von Jesus und vom Kreuz, das ist das, was in Gottes Ohren klingt. Und eben nicht die Anklage und die Verdammnis des Feindes. Ja. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie verdammt oder verklagt oder irgendwie fern von Gott. Und das hat aber damit zu tun, und das lesen wir auch hier, haben wir gerade gelesen, dass der Feind, er hat einen Zorn, er ist hier, er ist hinabgeworfen, er weiß, es ist bald zu Ende und er versucht zu verklagen und zu verdrehen und zu verderben und das macht er unter uns. Das macht er nicht vor Gott, weil Gott ihm, ja, da hat er keinen Zugang mehr. Aber er versucht das unter uns, er versucht unter uns eben das zu machen, was er bei Gott eben versucht hat. Also bei Gott ist die Sache gegessen, der Feind ist besiegt, er ist verurteilt und für unsere Sünden wurde bezahlt. Ja, von Gottes Seite ist Versöhnung da. Doch jetzt ist auch die Frage, was machen wir daraus? Ja, gehen wir zum Sieger, gehen wir zu Jesus, ja, gehen wir zum Kreuz, gehen wir zu dem, was Jesus getan hat, oder halten wir fest an dem Verlierer sozusagen, an dem Feind? Ja, nehmen wir das an, was Gott für uns getan hat, geben wir dem Raum? Oder schauen wir auf unsere eigenen Werke und versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit irgendwie aufrechtzuerhalten und zu bekommen? Oder vertrauen wir auf das, was Jesus getan hat? Und ja, Gott ist nicht der Urheber von Sünde und von Versuchung und von Zerstörung und von Missbrauch und all den Dingen, die man da einsetzen kann. Gott hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil. Es heißt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um die Werke des Teufels, und die Werke des Teufels sind all diese schlechten Dinge, um sie zu zerstören. Das ist der Auftrag von Jesus, das ist das Reich Gottes, dass die Werke des Teufels, all diese schlimmen Dinge, dass sie zerstört werden, nicht, dass sie hingenommen werden, dieses Que sera, sera, Gott, du bist in Kontrolle, ja, sondern dass sie zerstört werden, dass die Werke des Teufels vollumfänglich, ja, in all ihrer Form, dass sie zerstört werden. Das ist das Herz Gottes. Und alles andere ist eine Missrepräsentation von Gott. Ja, Gott hat damit nichts zu tun. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir Gottes Namen und seine Natur und seinen Ruf eben nicht durch den Schmutz ziehen. Ganz egal, was wir erlebt haben. Und ja, vielleicht hast du negative Sachen erlebt, aber schieb sie nicht Gott in die Schuhe. Schieb sie nicht Gott in die Schuhe. Ja. Und ich weiß auch, ich habe Dinge in meinem Leben, da habe ich Gott um Sachen gebeten und es ist nichts passiert, oder körperlich gibt es bestimmte Dinge, die sind immer noch nicht geheilt sozusagen, oder ich habe es nicht erlebt. Bedeutet das jetzt, dass Gott daran schuld ist? Nein, ich bin mir sicher, Gott hat damit nichts zu tun. Gott würde es lieben, mich in Freiheit zu sehen. Ja, Gott hat damit nichts zu tun. Ja. Und lieber stehe ich irgendwie komisch da, wo Leute dann vielleicht denken, oh, der hat nicht genügend Glauben oder wie auch immer, als dass ich Gott irgendwie in den Schmutz ziehe und dann sage, ja, das ist, Gott wirkt in auf mysteriöse Weise und das ist einfach sein Wille, er will mich irgendwie zu einem besseren Menschen machen oder wie auch immer. Ja. Aber dieses Bild von Gott kann letztendlich einfach abschrecken und das tut es ja auch. Viele fühlen sich einfach da nicht hingezogen zu Gott und er abgestoßen. Ja, und wir alle dürfen da auch wachsen im Glauben. Ich bin da auch am Wachsen. Ja, ich weiß, Gott hat Dinge vorbereitet. Jesus hat alles getan. Es ist vollbracht. Er hat alles erkauft für mich. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Die Himmel sind gefüllt mit den Gaben und Geschenken Gottes. Aber ich erlebe es noch nicht alles. Ja, aber damit ändere ich nicht meine Theologie. Und sagt dann, ja, Gott ist auf einmal nur noch so ein armer Schlucker, der geizig ist und nichts rausrückt sozusagen und dem ich den Arm verdrehen muss, damit er vielleicht irgendwas tut. Nein, das ist es nicht. Ich bin auf dem Weg, wir sind alle auf dem Weg und ermutige ich uns auch, dass wir so eine Perspektive annehmen und dass wir Gott nicht einfach Sachen unterstellen. Und das Lobpreisteam ist da, ich bin jetzt auch am Ende angekommen, aber ich möchte dir auch noch die Möglichkeit einfach geben, dass wenn du spürst, dass Gott irgendwas in dir bewirkt oder du vielleicht auch dich überführt fühlst, weil du von Gott auf eine bestimmte Weise gedacht hast und du jetzt das anders siehst auf einmal oder dir vielleicht ein Licht aufgeht oder dass du Buße tust. Und Buße ist nicht nur in Sack und in Asche und Zähne knirschen, weinen, sich auf den Boden werfen, sondern das kann einfach sein, Gott, ja, ich glaube, da ist mehr, da ist was anderes und ich bin bereit, mein Denken zu ändern und mich auf was Neues einzulassen. Und da ermutige ich dich einfach jetzt auch während die Musik dann spielt, dass du, wenn du das spürst in dir, dass du da mit Gott in ein Gespräch gehst und das ganz neu vor ihm hinlegst, auch dein Gottesbild ganz neu vor ihm hinlegst. Denn da hängt so viel damit zusammen, wie wir Gott sehen. Ja, wie wir Gott sehen, das beeinflusst auch, wie wir leben, wie wir mit anderen umgehen, wie wir über Gott sprechen. Von da ist was Wichtiges, ja. Also lasst es nicht an euch vorübergehen. Beschäftigt euch mit dem Thema, geht selber ins Wort, forscht selber nach, nehmt es nicht einfach als bare Münze, was ich gesagt habe, prüft selber die Dinge, geht dem nach und ich glaube, der Heilige Geist wird euch das Herz Gottes offenbaren, das liebt er, ja, Gott zu offenbaren, Gott uns zu offenbaren.